Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zu Breitband mit Theresa Sickert
und Markus Richter und vielleicht zum letzten Mal heute wir hier in menschlicher Gestalt, denn zumindest auf Twitter gibt es zunehmend Kopien von echten menschlichen Twitterern, die automatisch von einer Software, einem sogenannten Bot, betrieben werden.
Es wird sogar gemunkelt, dass diese Twitter-Bots manchmal unterhaltsamer seien als die Originale. Was dahinter steckt, worin die Faszination der Kommunikation mit Software besteht und was das für die menschliche Interaktion bedeutet, klären wir heute hier bei Breitband.
Außerdem beschäftigen wir uns mit der Equation Group. Dahinter verbirgt sich eine Reihe an ausgefeilter Spionagesoftware, mit der zahlreiche Rechner weltweit infiziert wurden. Warum wurden diese Werkzeuge erst jetzt entdeckt und wer hat sie eigentlich entwickelt? Das versuchen wir heute zu klären.
Und wir steigen auch noch in eine Zeitmaschine für Computerspiele, die uns direkt im Browser zurück in die Gaming-Welt der 90er Jahre bringen wird. Dazwischen gibt es immer wieder Netzmusik, Musik also, die Sie einfach kostenlos aus dem Netz herunterladen können.
Und die heutige Auswahl kommt da aus der Rubrik Dancefloor, ist also elektronisch und tanzbar. Den Anfang macht Hazardous aus Hartford in Großbritannien. Dessen sacht vorwärtsschreitender Pop-House-Track Light wird von Josie D'Souza besungen. Mit weiteren Infos halten sich aber beide, soweit wir zumindest feststellen konnten, zurück und lassen die Musik für sie sprechen. So hört sich das an, wenn die Apokalypse naht. Es könnte jetzt soweit sein, genauso wie es sich Science-Fiction-Autoren vorgestellt haben. Roboter mit künstlichen Intelligenzen übernehmen die Welt. Vielleicht bald. Der erste Schritt wird aber gerade gemacht auf Twitter. Was da passiert, könnte das sein?
Ja, da tauchten nämlich in den vergangenen Tagen vermehrt Accounts mit dem Anhängsel E-Books auf. Und diese Bots, die twittern automatisch Antworten auf andere User und schreiben sogar private Direktnachrichten.
Ermöglicht wird das durch eine Software, die über Wahrscheinlichkeiten steuert, wie und wann der Twitter-Bot etwas tut. Und die Texte der Tweets werden automatisch aus dem Twitter-Archiv eines anderen Users erschaffen. Es ist also quasi eine Kopie.
Und diese Anleitung, die ist sogar relativ einfach zu befolgen. Also haben sich viele Nutzer einfach mal einen virtuellen Replikanten ihres Twitter selbst zusammengebastelt und wir haben das auch für unseren Twitter-Account Breitband gemacht und die Kollegen gebeten, sich mal mit unserem Breitbandbot ein bisschen zu unterhalten.
Breitbandbot, bist du schon aufgeregt? Bald bist du im Radio.
Keine 30 Minuten nach Sendung und schon ist der PDF-Link gerade kaputt.
@Breitbandbot, Kaffee nach der Sendung am Samstag?
Der Google-Expertenbeirat diskutierte diese Woche zur Super-Enquete.
@Breitbandbot, ein Bot, der nicht mehr vom Menschen zu unterscheiden ist. Wollen wir das überhaupt?
Geheimverträge in der Debatte ist die Hauptfront, um mal in der kriegerischen Analogie zu bleiben.
Wovon träumen Breitbandbots eigentlich? Von elektrischen Schafen?
Die Medien und Meinungen gingen auf Entenjagd. Und wo das Internet lebt?
Gute Nacht, Breitbandbot.
Gute Reise.
Sie hören schon, die Antworten auf die Fragen von unseren Kollegen von dem Bot, die sind so ein bisschen verquer, aber sie haben durchaus ihren Charme.
Auch die Unterhaltungen mit solchen Bots sind absurd, unfreiwillig komisch. Man könnte einfach behaupten, naja, so wie viele Twitter-Gespräche eigentlich sind.
Ein großer Reiz scheint aber auch zu sein, dass man sich selbst in den Nachrichten des eigenen Twitter-Bots auch durchaus wiederfinden kann, der vielleicht sogar Dinge sagt, die man sich selbst so nicht getraut hätte zu sagen.
Und dass diese Bots sich jetzt gerade so weit verbreiten, das liegt vor allem daran, dass die Installation wirklich einfach geworden ist für die Software, die man dazu benötigt. Die Idee hinter diesen Twitter-Bots, die ist allerdings schon viel, viel älter.
Sie stammt nämlich aus dem Jahre 2008. Da wurde im Umfeld des Blogs Riesenmaschine der Trottelbot gebaut. Eine der Erschafferinnen dieses Bots ist die Autorin Katrin Passig, mit der wir uns deswegen ausführlich über Bots, ihre Funktionalität und ihren Reiz unterhalten haben.
Und als erstes wollten wir von ihr wissen, wie diese Bots funktionieren. Welcher Algorithmus steckt eigentlich hinter diesen automatischen Tweets?
Also bei vielen Twitter-Bots ist es ja so, dass die mithilfe von Markov-Ketten funktionieren. Die gucken also mit welcher Wahrscheinlichkeit auf folgende 5 Buchstaben ein 6. folgt oder auf 7 Buchstaben oder 14 Buchstaben ein 15. Je nachdem, wie hoch man diese Zahl setzt, desto näher liegen die Texte, die dabei rauskommen, am Original. Man kann schon bei erstaunlich kurzen Ketten schöne Textergebnisse erzielen. Das gibt es schon ganz lang. Ich erinnere mich, dass ich da Mitte der 80er einen Artikel drüber gelesen habe, der vermutlich damals auch schon nicht neu war. Man kann damit zum Beispiel, wenn man da Texte von Autoren mit einem wiedererkennbaren Stil einspeist am einen Ende, dann kommen am anderen Ende Texte raus. Da sagt man dann auch, ja, das klingt wie Kafka, ist aber nur Blödsinn. Auf derselben Basis funktionieren auch die meisten Twitter-Bots. Und beim Trottelbot ist das anders. Der hat ein Repertoire aus vorgegebenen Satzbestandteilen oder Sätze, in denen Platzhalter drin sind. Das hat zur Folge, dass das, was er sagt, ein bisschen menschenähnlicher klingt und dafür ein bisschen weniger zufällig ist.
Woraus speist sich der Trottelbot?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das, was er zum Mittag isst, das kommt zum Teil aus einer internen Zutatenliste, die dann so Dinge enthält wie Mörtel oder Blendi-Zahnpasta. Und zum Teil kommt das aus irgendeiner deutschen Unimensa, ich habe vergessen welcher, die ihr tägliches Mensa-Angebot automatisch ins Netz stellt und genauso automatisch zieht der Trottelbot sich das da wieder raus. Was er über Musik sagt, also die Bands, die er kennt, die kommen von Last.fm. Und die Sätze, also die ganzen Sätze, die er sagt, die kommen zum Großteil von anderen Twitterern oder aus der schmutzigen Fantasie von ungefähr, weiß nicht was, 10, 15 Leuten, die Zugang zu den Innereien des Trottelbots haben und ihm Sätze beibringen können.
Der gehört ja sozusagen, seitdem er existiert, zu den erfolgreichsten Twitterern hier in Deutschland. Wissen Sie, ob das auch daran liegt, dass Leute glauben, das sei ein richtiger Mensch, oder ist es nur das Faszinosum, dass da jemand was Künstliches gebaut hat?
Das war mir anfangs auch nicht klar, wie viele Leute so einen Bot auch dann, wenn er im Namen das Wort Bot hat, für echt halten. Wenn man was zu ihm sagt oder wenn man dann sagt er was zurück mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit oder wenn man Follower vom Trottelbot ist, dann spricht er einen manchmal auch einfach so an. Und anfangs war das so, dass das Repertoire an Sätzen, die er zu diesem Zweck hatte, relativ viele Beleidigungen oder zumindest leicht kränkende Dinge enthalten hat oder missverständliche Dinge. Und dass ich dann gemerkt habe, wie viele Leute darauf dann wirklich empfindlich reagieren und ihn fragen, warum er sie so beschimpft und das auch offensichtlich ernst meinen, habe ich ihm das alles aus seinem Repertoire getilgt, weil ich nicht wollte, dass die Leute dann den ganzen Tag schlechte Laune haben, weil sie bei Twitter von jemandem, den sie nicht kennen, beleidigt worden sind, ohne zu wissen, dass das ein Bot ist.
Das zeigt ja auch, dass so ein Bot durchaus sehr menschliche Züge annehmen kann. Und es ist auch bekannt, dass es mittlerweile einen Twitter-Bot gibt, der den Turing-Test bestanden hat. Was macht das Medium Twitter da vielleicht auch so einzigartig, dass es sich gerade anbietet, für Bot dort in diesem sozialen Netzwerk gebaut zu werden?
Dass es natürlich einfach vollständig automatisierbar ist alles. Also es gibt ja eine Programmierschnittstelle für alles, was Twitter macht, Replies, alles, was man mit Followern machen kann. Das ist alles relativ leicht und vollständig automatisierbar. Und da gibt es ja nicht viele Stellen im Netz, wo das so ist. In den 90ern war das so, da hatte man im Internet-Relay-Chat Irkbots, die konnten auch lustige Dinge. Zum Teil haben sie ernsthaft auf Fragen geantwortet, zum Teil waren es auch nur Quatschbots. Aber also bei Facebook zum Beispiel ist das ja nicht der Fall. An vielen anderen Stellen im Netz auch nicht. Aber immer wenn es eine Programmierschnittstelle für einfach alles gibt, dann geht das. Dann kann man da einfach einen Bot reinhängen.
Warum sind wir denn überhaupt so amüsiert von diesen Bots?
Allgemein gibt es da sicher verschiedene Gründe, was ich am Trottelbot mag. Also er ist ursprünglich so entstanden, dass ein Freund von mir bei Twitter sowas schrieb wie, wenn ich wissen will, welcher Wochentag heute ist, dann schaue ich auf den Kalender und nicht bei Twitter rein, weil es eben viele Leute gibt oder damals gab, die, oh nee, schon wieder Montag twitterten oder puh, endlich Freitag. Und der ursprüngliche Plan war einfach nur, einen Bot zu schreiben, der jeden Tag irgendeinen dämlichen Kommentar zum Wochentag abgibt. Und daraus ist der Rest entstanden. Der ist der Kollege, der immer die ganz dummen Sprüche bringt, wie stehen die Akazien oder zum Bleistift oder an und für sich oder sowas. Also mir geht es so, wenn ich was wirklich Doofes bei Twitter lese, wo ich mich früher geärgert hätte, dann freue ich mich jetzt und denke mir, das wird sich gut machen im Repertoire des Trottelbots und dann baue ich es da ein und alles ist wieder gut.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, also die Voraussetzung, dass es diese Twitter-Bots gibt, ist vor allem die technische Machbarkeit. Das klingt jetzt aber so, als ob es vielleicht auch was mit dem Inhalt zu tun hat, nämlich dass man so gewöhnt ist, so in kurzen, vielleicht manchmal mysteriösen oder emotional nur halbverständlichen Nachrichten zu schreiben und dass deswegen sozusagen das vielleicht ein passenderes Biotop für Bots ist als halt längere Kanäle.
Glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, dass wenn das automatisierbar wäre, ein normales Gespräch, vielleicht nebenbei beim Essen, ist nicht so anders als das, was bei Twitter oder jetzt in irgendeinem beliebigen Chat passiert.
Was könnten denn gute Grundlagen für so einen Bot sein? Also welche Bücher oder welche E-Books zum Beispiel könnten also gutes Material für einen sehr unterhaltsamen Bot oder auch einen sehr klugen oder einen sehr dummen Bot liefern?
Ich glaube gar nicht, dass das sehr stark von dem zugrunde liegenden Material abhängt. Okay, vielleicht wenn das zugrunde liegende Material inhaltlich sehr einförmig ist, also wenn es, keine Ahnung, eine 600-seitige Gebrauchsanweisung zur WLAN-Router-Installation ist, das stelle ich mir eher langweilig vor. Man braucht schon abrupte Themenwechsel im Ergebnis, die das lustiger machen.
Jetzt bei den aktuellen Bots, die gerade durch Twitter gehen, da ist auch so ein bisschen zu beobachten, weil das ja aufgrund von persönlichen Twitter-Archivs basiert, dass Leute sich scheinbar darüber amüsieren, dass Dinge gesagt werden, die nach ihnen klingen, aber die dann der Bot gesagt hat. Mhm. Und dass manchmal vielleicht auch sowas ist, oh, das hätte ich mir so gar nicht zu sagen getraut. Wäre das vielleicht auch sozusagen eine valide Möglichkeit für eine ehrlichere Kommunikation, wenn man sich so einen Bot programmiert und dann zwischendurch immer mal eigene Tweets einschiebt?
Was dann natürlich passieren kann, ist das, was einem Twitterer irgendwann in den letzten Wochen passiert ist. Da stand dann die Polizei vor der Tür, weil sein Twitter-Bot einem anderen Twitter-Bot eine Morddrohung geschickt hatte auf der Basis von Tweets des Autors. Aber halt eben neu zusammengesetzt, sodass es bedrohlich klang. Und die Polizei war der Meinung, auch wenn das eine ein Bot ist und auch wenn das andere ein Bot ist, darf man trotzdem keine Morddrohungen twittern.
Aber sozusagen zur persönlichen, authentischeren Kommunikation, dass man sich quasi hinter einem Bot versteckt?
Also mir geht es manchmal so, wenn ich eine richtig schlechte Geschäftsidee zum Beispiel habe oder auch sonst eine richtig dämliche Idee, dann die will ich einerseits loswerden und andererseits möchte ich auch nicht, dass mein Name drunter steht, dann bringe ich die dem Trottelbot bei und dann twittert der die.
Kann es dieses Spiel mit den unterschiedlichen Identitäten, die man dann halt vielleicht auch so hat und dann durch so einen Bot auch noch zum Ausdruck bringen kann, dazu führen, dass so ein ganz gezieltes Profiling von mir als Person unter Umständen schwieriger wird und damit vielleicht auch eine Überwachung meiner Person?
Das hat ja immer zwei Seiten. Also wenn das Profiling der Person für die NSA schwieriger wird, wird es natürlich auch für die normalen Leser schwieriger und damit uninteressanter. Also ich glaube, ich würde nicht so gerne jemandem folgen, der in 3 von 4 Tweets zufällig erzeugten Unsinn sagt und nur im 4. was tatsächlich selbst geschrieben ist. Es ist ja wie bei allen Aktivitäten im Netz, in dem Moment, wo man sich aus Privacy-Gründen vor dem Staat oder der NSA versteckt, beraubt man sich ja auch der Möglichkeiten des ganz normalen Austauschs mit anderen Leuten.
Katrin Passig über die Faszination und Menschlichkeit von automatischen Twitter-Programmen. Bleibt die Frage, lassen sich diese Bots für etwas anderes als nur holprige Nachbildung menschlicher Kommunikation verwenden?
Das klären wir gleich. Vorher Musik von Blurred Superheroes. Stop Speaking. Die Website von Heroin Boutique ist keine illegale Drogenversandplattform im Darknet, sondern ein technisches Netlabel, ein tschechisches Netlabel, das auf seiner Bandcamp-Seite vor allem elektronische Musik veröffentlicht. Mit dabei die Blurred Superheroes mit ihrem Track Stop Speaking, den wir gerade eben gehört haben.
Cats, the cutest things on earth.
Katzen, soweit das Auge reicht. Das Internet ist bekanntlich voll mit niedlichen Babykätzchen und miauenden Fellknäulen. Doch nicht hinter jedem neuen Katzenbild steckt ein Tierfreund aus Fleisch und Blut.
Hallo, ich bin ein Bot. Ich erstelle Katzenbilder auf Twitter. Folg mir.
Der Twitter-Nutzer @generateacat lädt täglich Dutzende sehr bunte Bilder hoch und alle zeigen gezeichnete Katzen. Das Besondere dabei, hinter dem Account steckt ein Algorithmus. Er erstellt die Katzenbilder nach dem Zufallsprinzip und wählt aus verschiedenen felinen Eigenschaften wie Fellfarbe, Kopfform und Gesichtsausdruck. Die Zeichnung der Katze ist ebenso automatisiert wie ihre anschließende Veröffentlichung. Dadurch verwandelt sich der Twitter-Account in eine Art Online-Galerie, deren Ausstellung sich ständig erneuert. Neben den Katzenwerken finden sich auf Twitter aber noch zahlreiche andere Bots, die den Nachrichtendienst als Plattform für Automatenkunst nutzen. 3D-Gesichtsgeneratoren und abstrakte Pixellandschaften werden ebenso gepostet wie bekannte Gemälde aus historischen Sammlungen. Twitter-Automaten erschaffen ein eigenes Webmuseum.
Ich will aber nicht nur spielen, ich will dich auch informieren. Ich beobachte zum Beispiel Politiker.
Im Juli vergangenen Jahres wurde ein russischer Wikipedia-Eintrag über den Absturz des Flugs MH17 bearbeitet. Hieß es zuvor, russische Terroristen hätten das Flugzeug abgeschossen, machte der Artikel nun das ukrainische Militär verantwortlich. Gemeldet hat das ein Twitter-Bot, der automatische Wikipedia-Änderungen mitteilt, sofern sie aus dem Netz der russischen Behörden stammen. In Deutschland beobachtet der Account @bundesedit das Weblexikon und meldet anonyme Zugriffe aus den Netzwerken der Bundesregierung und anderer öffentlicher Institutionen.
Hi, ich mag dich. Wollen wir uns kennenlernen?
Und auch außerhalb von Twitter stellen die Algorithmen eine Verbindung zwischen der digitalen und analogen Welt her, wie zum Beispiel die Tinder-Box. Das Programm für die Dating-App Tinder entscheidet automatisch, welcher Flirtvorschlag attraktiv ist und regelt auch gleich die Kontaktaufnahme. Erst nach der dritten computergenerierten und ausgetauschten Nachricht übernimmt der eigentliche Nutzer die Kommunikation. Das spart Zeit und ist erfolgreich. Der Erfinder, der kanadische Entwickler Justin Long, hat nach eigenen Angaben sein Programm wieder abgestellt. Zu viele Frauen wollten sich mit ihm treffen.
Love me on Tinder, love me sweet. I don't have all night.
Der Bot als Motor für gesellschaftliche Diskussionen. Längst befassen sich die automatisierten Programme auch mit ethischen Fragen. Der Amazon Random Shopper des US-Entwicklers Darius Kazimi kauft bei dem Online-Händler wahllos Gegenstände und hält so einer konsumorientierten Gesellschaft den Spiegel vor. Überwachung und den öffentlichen Raum thematisiert der Random Darknet Shopper des Schweizer Künstlerkollektivs Mediengruppe Bitnik. Für eine Ausstellung bestellte ihr Programm verbotene Waren im sogenannten Darknet. Diese wurden prompt nach der Kunstaktion von der Polizei konfisziert. Der Fall macht deutlich, Bots handeln zwar automatisiert, doch die rechtlichen Folgen in der menschlichen Welt sind noch nicht geklärt.
Das müsst ihr Menschen selbst regeln.
Miriam Sanderbart über die Einsatzmöglichkeiten von verschiedenen Bots. Und vielleicht haben Sie ja jetzt selber Lust bekommen, mal einen eigenen Bot zu bauen. Und Markus Richter, der hat so einen Bot schon mal gebaut. Wie einfach ist denn das?
Ja, ich habe auch den Breitbandbot, der heute die Sendung sozusagen begleitet, auch mitgebaut. Das gibt eine Anleitung im Netz, die kann man tatsächlich relativ einfach verfolgen. Also wenn man, man darf keine Angst vorm Computer haben. Wenn man sich das traut, auch mal neue Dinge auszuprobieren, dann geht das. So 2-3 Stunden Zeit nehmen und es macht wirklich sehr Spaß, vor allen Dingen das Ergebnis dann zu betrachten.
Ich habe ja auch schon angefangen. Ich kann sagen, es ist gar nicht so schwer. Also die passenden Links, wenn Sie jetzt also auch Lust bekommen haben, finden Sie nochmal in unserem Blog breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und musikalisch gehen wir jetzt nach Großbritannien. Dort will die Band Stoney Browder Jr. mit ihrem Stück Let the Jungle Grow die Großartigkeit der Londoner Musikszene würdigen und abfeiern. Und zwar mit einem sehr eingängigen Popstückchen, dessen Chorus geradezu zum Mitsingen auffordert. Wenn Sie jetzt bereit sind, dann geht's los.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die werden uns in dieser Woche präsentiert von Tim Wiese. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden.
Die SZ-Leaks waren ja ein großes Schlagwort in dieser Woche. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat der Süddeutschen Zeitung Schleichwerbung vorgeworfen. Anzeigenabteilung und Redaktion würden zu eng zusammenarbeiten. Tim, du hast eine Zusammenfassung der Enthüllung oder das, was davon übrig bleibt.
Ja, Sebastian Heiser heißt der ehemalige Mitarbeiter. Vor 8 Jahren war er bei der Süddeutschen Zeitung beschäftigt. Diese Woche hat er in seinem privaten Blog darüber berichtet, warum er damals seinen Job in der Beilagenredaktion gekündigt hat. Für die Sonderseiten der SZ hätten nämlich nicht dieselben journalistischen Standards gegolten wie für das übrige Blatt. Nicht nur bei der Themenwahl, sondern auch bei den Artikeln habe die Anzeigenabteilung mitgesprochen. Ihr Anliegen, Werbekunden nicht verprellen und ein gutes Umfeld für Anzeigen in den Beilagen bieten. Sie hätten zum Beispiel mit Tipps zur Steuerhinterziehung ausländische Banken gelockt werden sollen. Stimmt nicht, erwidert die Süddeutsche Zeitung. In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber Breitband heißt es:
Wenn sich ein Festangestellter oder freier Journalist beim Verfassen seiner Texte für die SZ von Mitarbeitern der Anzeigenabteilung vor 8 Jahren hätte beeinflussen lassen, so wäre das ein Verstoß gegen journalistische Grundlagen und redaktionelle Vorgaben gewesen. Und das wäre auch heute so.
Es gibt auch Kommentatoren im Netz wie Stefan Winterbauer vom Medienportal Media, die den Vorwurf der Schleichwerbung für Steuerhinterziehung sehr weit hergeholt finden. Der Deutsche Journalistenverband hält sich bei der Bewertung zurück. Grundsätzlich sei die Diskussion sinnvoll, so Pressesprecher Hendrik Zörner.
Aber darüber muss eben nicht nur am Beispiel der Süddeutschen Zeitung diskutiert werden, sondern eigentlich am Beispiel aller Zeitungen. Es handelt sich bei den Texten auf den Sonderseiten meistens um redaktionelle Beiträge, bei denen die Anzeigenabteilung aber ein Wörtchen mitredet. Das ist unter journalistischen Gesichtspunkten nicht in Ordnung. Wenn ein Verlag, wenn eine Zeitung diese Seiten trotzdem veröffentlichen will, aus wirtschaftlichem Interesse, dann müssen diese Seiten anders gekennzeichnet werden.
Was ich bemerkenswert finde, um seine Vorwürfe zu belegen, hat Sebastian Heiser in seinem Blog Audioaufnahmen von Gesprächen mit Kollegen veröffentlicht, die er damals bei der SZ heimlich mitgeschnitten hat.
Und genau das wurde auch diskutiert, also moralisch sowohl das Mitzeichnen als auch das Veröffentlichen. Rechtlich ist das doch nicht ganz unproblematisch, oder?
Ja, Juristen halten das Vorgehen zumindest für fragwürdig. Sebastian Heiser dagegen führt ein Urteil vom Oberlandesgericht München an. Das Gericht hatte 2005 die verdeckte Tonbandaufzeichnung des Journalisten Volker Lilienthal bei einer Recherche für rechtens erklärt. Allerdings hat sich eben dieser Volker Lilienthal von Heiser distanziert. Bei Twitter schrieb er: Wo kommen wir hin, wenn wir Journalisten anfangen, uns gegenseitig abzuhören? Heiser scheint damit keine Probleme zu haben und daraus vielleicht sogar eine Methode zu machen. Mittlerweile sorgt er nämlich für neue Schlagzeilen. NDR und Die Welt berichten, dass Heiser als Maulwurf bei der Taz über einen Keylogger Daten von Redaktionsrechnern ausgespäht haben soll.
Es gibt ja eigentlich ein ganz gutes Gegenmittel gegen die Ausspähung, zum Beispiel bei den Mails, die kann man ja verschlüsseln. Jetzt wird aber die Methode dafür in Frage gestellt. Von wem und warum?
Jürgen Schmidt, Chefredakteur des Portals Heise Security, schreibt im Editorial der aktuellen CT: Lasst PGP sterben. PGP steht für Pretty Good Privacy, also ziemlich gute Privatsphäre. Ein Programm zum Verschlüsseln von Daten, das eigentlich Anwendern immer empfohlen wird, um ihre Mails zu schützen. Schmidt meint jetzt aber, das Programm sei veraltet, viel zu kompliziert und allein die Existenz dieses Dinosauriers blockiere die Entwicklung neuer, innovativer Verschlüsselungstechniken. PGP sei nur etwas für Experten und deshalb auch längst nicht so sicher, wie alle behaupten. Auf Twitter wird diese Einschätzung kontrovers diskutiert. Matthias Spielkamp von iRights Info schreibt zum Beispiel: Weg mit PGP, bevor es sinnvolle Alternativen gibt, kann doch keine Strategie sein.
Jetzt sagen ja viele in solchen Fällen immer, naja, die Geheimdienste wissen ja eh alles, was hilft, wenn noch verschlüsseln. Wasser auf diese Mühlen wäre eine Meldung aus dieser Woche, dass auch SIM-Karten nicht mehr sicher sein sollen. Was ist denn da passiert?
Das ist die neueste Enthüllung aus den Snowden-Dokumenten. Das Investigativportal The Intercept berichtet, dass die NSA und der britische Geheimdienst die Verschlüsselungscodes der führenden SIM-Kartenhersteller gestohlen haben sollen. Dadurch könnten die Agenten Handygespräche abhören und Daten absaugen. Auch die Verschlüsselung von Kredit- und EC-Karten soll geknackt worden sein.
Die Medien und Meinungen von und mit Tim Wiese gibt es im Anschluss auch nochmal nachzuhören und alle Links natürlich auch zum Nachlesen auf unserem Blog breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wo Sie auch immer die Netzmusik finden, die nächste kommt aus Norwegen von Kubi, der ist bereits seit Jahren in der Szene der sogenannten Chiptunes tätig. Ihn zeichnet aber aus, dass er die Bleep-Sounds, die sonst immer sehr abstrakt klingen, schon immer sehr harmonielastig ausgelegt hat und sich nach und nach von der reinen Lehre der 8-Bit-Musik, natürlich gibt es auch sowas, insoweit entfernt, dass er sie mit anderen interessanten Soundquellen kollidieren lässt.
Im vorgestellten Pathfinder ist der Gameboy-Einfluss kaum mehr spürbar. Dafür bringt er unter anderem das in der Schweiz entwickelte und zum Beispiel durch YouTube populär gewordene Klangschaleninstrument Heng als Sample zum Einsatz.
Breitbandbesprechung.
Weltweit wurden über Jahre mehr als 500 Rechner nachweislich mit einer Schadsoftware infiziert, die es in sich hat. Sie nistet sich nämlich in das Steuerungselement der Festplatte und ist dort nicht nur schwer zu entdecken, sondern kann, zumindest mit herkömmlichen Gegenmitteln wie Virenscannern, nicht gelöscht werden.
Das haben in dieser Woche Sicherheitsexperten des Kaspersky Lab, eines Antivirenherstellers, festgestellt. Die Dunkelziffer der infizierten Rechner dürfte bei mehreren 10.000 liegen, schätzt der russische Antiviren-Softwarehersteller.
In den Snowden-Dokumenten kam eine solche Schadsoftware bereits im Zusammenhang mit der NSA zur Sprache. Deshalb vermuten einige Sicherheitsexperten und Journalisten nun, dass die Malware aus den Händen des amerikanischen Geheimdienstes stammen könnte.
Insgesamt hat Kaspersky Lab 8 unterschiedliche Programme entdeckt, die unter dem Namen Equation Group zusammengefasst werden. Warum die nun so gefährlich ist und was an den Spekulationen über die Herkunft der Software dran ist, haben wir mit Professor Norbert Pohlmann vom Institut für Internetsicherheit der Westfälischen Hochschule besprochen.
Ja, wir erkennen seit Jahren, dass die Schadsoftware, die wir auf unseren Rechner finden, immer intelligenter wird. Und das Besondere jetzt an der Equation Group ist, dass sie halt die Infizierung über die Firmware einer Festplatte umgesetzt hat. Das heißt, die Festplatten, die wir auf unseren Rechner haben, hat die Malware, also die Schadsoftware, schon in der Firmware mit drinnen und kann dann halt auf unseren Rechner transportiert werden. Das ist halt relativ neu, das ist ein neuer Infektionsweg und ist halt für Antivirenprodukte nicht möglich, diese Software auf der Firmware der Festplatte zu entdecken, sondern erst dann, wenn sie auf unserem Rechner aktiv wird.
Also das heißt, die Firmware ist ein Teil der Festplatte, den der normale Computer gar nicht sieht? Oder wie muss man das verstehen?
Genau, also das ist eigentlich, sagen wir mal, für den Computer gar nicht interessant. Die Firmware muss halt Dienstleistungen erbringen, also muss quasi die Befehle kennen, damit ich mit der Festplatte arbeiten kann. Und jetzt hat sie aber eine zusätzliche Funktion, die dann halt sich in den Rechner installieren kann und kann da als Malware dann aktiv werden. Das heißt, sie unterläuft damit dann den Infektionsweg, der dann normalerweise über Anti-Malware-Produkte quasi immer genutzt wird, um dann Malware zu erkennen.
Ist es denn möglich, dann überhaupt diese Malware zu bekämpfen? Oder müssen wir uns damit zufrieden geben, dass sie sich also auf der Festplatte in der Firmware befindet und da wird sie auch bleiben?
Wir haben ja von den Antivirenherstellern gehört, dass sie natürlich jetzt, wo sie wissen, dass es sowas gibt, natürlich dann immer schauen, gibt es irgendwann eine Malware auf meinem Rechner und dann diese Malware identifizieren kann. Sie kann sie aber dann nicht löschen. Wenn wir wissen, dass quasi die Malware von unseren Festplatten kommt, dann kann das nur dadurch werden, wenn wir halt eine neue Festplatte kaufen.
Bei der man dann wieder nicht sicher ist, ob da nicht vielleicht auch ein Schädling drauf ist. Und dieser Angriff über die Firma von Festplatten war ja nur ein Angriffsszenario, es gibt ja ganz viele. In Deutschland weiß man, dass es zwei Betroffene geben soll. Wer wurde da angegriffen?
Das sind natürlich immer Vermutungen. Man vermutet, dass eine Solarfirma angegriffen worden ist, die jetzt halt auch nicht näher spezifiziert worden ist. Was ja im Sinne von Innovationen, die die Zukunft betreffen, ein interessanter Aspekt ist. Und das kann ich mir gut euch vorstellen, dass das auch noch wirklich der Realität entspricht.
Ist denn da ansonsten ein Muster zu erkennen, wer Ziel solcher Angriffe ist? Also sind das häufig zum Beispiel Technologieunternehmen, kritische Infrastrukturen? Was sind die Ziele von der Equation Group?
Also ich glaube, wir müssen hier einmal unterscheiden. Also auf der einen Seite, wenn wir annehmen, dass quasi diese Technologie von den Geheimdiensten genutzt wird, dann können wir davon ausgehen, dass man darüber Informationen erlangen möchte, im Sinne der Spionage, vielleicht auch der Wirtschaftsspionage, aber halt auch der Umsetzung der politischen Ziele. Das haben wir mit Stuxnet zum ersten Mal erlebt, dass die Amerikaner und Israelis zusammen dieses Stuxnet entwickelt haben und mit dieser intelligenten Schadsoftware in der Lage waren, ein politisches Ziel umzusetzen, nämlich dafür zu sorgen, dass die Iran-Aufbereitung im Iran um 2 Jahre verzögert worden ist. Aber diese Schadsoftware wird natürlich auch von kriminellen Organisationen genutzt und die lesen dann über Keylogger unsere Zugangsdaten ein und können dann manipulieren. Also die Motivationen sind natürlich sehr unterschiedlich. Die kriminellen Organisationen wollen damit Geld verdienen und die NSA will damit spionieren oder politische Ziele umsetzen.
Aber damit befindet man sich ja mitten in der Spekulation, wer eigentlich dahinter steckt, hinter der Equation Group. Würden Sie denn da eindeutige Akteure zuordnen oder ist das anscheinend eher vielleicht so eine Art Dienstleister für Computerhacks?
Was wir immer wieder sehen, ist, dass quasi die Schadsoftware in einem richtigen Business-Konzept umgesetzt wird und es gibt halt immer wieder Organisationen, die mit den besten Informatikern der Welt letztendlich solche intelligente Malware programmieren. Und oft wissen die guten Informatiker aus dem Silicon Valley oder aus China oder aus Russland gar nicht, dass sie an Malware-Entwicklung beteiligt sind. Und dann gibt es eine weitere Business-Einheit, die dann dafür sorgt, dass die Infizierung der Malware international umgesetzt wird. Und dann gibt es halt immer wieder Kriminelle, die halt dann solche Botnetze, also ein Zusammenschluss von ganz vielen Rechnern, die infiziert worden sind, die dann halt sich dort einmieten und das dann für ihre Angriffe nutzen.
Wenn Sie von einem Business reden, dann gehe ich davon aus, es handelt sich schon auch um eine größere Gruppe, die dann solche Dinge tatsächlich überhaupt stemmen kann, weil diese Software sehr komplex ist. Das braucht irgendwie Arbeitskraft, das braucht Ressourcen, das braucht Geld. Wer kann denn das überhaupt? Kann das tatsächlich nur ein Geheimdienst, weil der eben die finanziellen Mittel und auch die Manpower dafür hat? Oder gibt es auch andere tatsächlich Business-Zweige, die sowas stemmen können?
Also wenn wir den Know-how-Aspekt betrachten, dann ist es halt, sagen wir mal, jeder gute Informatiker ist in der Lage, das umzusetzen. Man braucht halt immer Schwachstellen in den Betriebssystemen oder in Applikationen, um dann halt diese Malware infizieren zu können oder die Rechner mit Malware infizieren zu können. Und das sind Firmen, die spezialisieren sich darauf und verkaufen dann diese Schwachstellen für viel Geld. Und das machen sie halt einerseits für die Geheimdienste. Wir haben ja auch gehört, dass der deutsche Geheimdienst zukünftig Geld dafür ausgeben möchte, aber halt auch an kriminelle Organisationen. Und von daher ist, sagen wir mal, die Schadsoftware halt von beiden Motivationen halt auch genutzt und die kaufen halt dann diese Schwachstellen, um dann halt anzugreifen. Halt jeder für seinen Zweck.
Sie haben eben angesprochen, dass es gar nicht so schwer wäre, so eine Art Malware, wie sie also auch bei der Equation Group zum Einsatz kommt, zu programmieren. Wie kann es dann sein, wenn das alles gar nicht so wahnsinnig schwer ist, auch so viele Leute daran mitarbeiten oder mitzuarbeiten scheinen, dass bis heute noch nichts davon durchgesickert ist, obwohl wir eigentlich Spuren bis 1996 haben, die also darauf hindeuten, dass seitdem diese Software schon aktiv ist. Wie kann das sein, dass jetzt erst die Equation Group entdeckt worden ist?
Das ist halt doch ein relativ hoher Aufwand. Also wenn Sie sehen, welche Software und wie viel Software wir auf unseren Rechnern haben, dann ist halt für jemand, der Antivirenprodukte schreibt, natürlich immer schwer zu identifizieren, was ist Software, die nützlich ist, die der eigentliche Anwender selber installiert hat, oder welche Software halt fremdgesteuert da geladen ist. Wenn man halt frühzeitig eine gute Schadsoftware entwickelt hat, die sich halt auf Rechnern installiert hat und die dir nicht entdeckt wird, das ist, was die Schreiber auch wollen. Sie wollen eine Malware ganz lange auf den Rechnern von fremden Leuten haben, um damit dann halt immer wieder Business organisieren zu können.
Norbert Pohlmann, Experte für Internetsicherheit, über eine Gruppe von Schadsoftware, deren Entdeckung Anfang der Woche Schlagzeilen machte. Das Gespräch können Sie im Anschluss im Podcast auf breitband.deutschlandradiokultur.de auch nochmal nachhören.
Der nächste Netzmusiktrack kommt vom italienischen Label Champagne Records. Das hat im letzten Jahr die Compilations-Reihe Heatily herausgebracht. Auf der zweiten Compilation findet sich dieses tolle Stück Turn Back the Time von Nizumi aus Palermo.
Turn Back the Time von Nizumi hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Und wir setzen uns jetzt in eine Zeitmaschine und beamen uns etwa 25 Jahre zurück in eine Zeit, auf der statt Windows auf Rechnern noch MS-DOS lief.
Ja, auf dem ersten Microsoft-Betriebssystem ließen sich sogar schon Spiele zocken. Ganz anders als heute ging das aber damals noch so ohne Internet, irgendeinen Download und sogar ohne Registrierung.
Es war aber nicht ganz so einfach. Es gab auch so lustige Codetabellen, die als Kopierschutz mitgeliefert wurden. Da musste man, bevor man spielen durfte, so eine Zeichenkette erstellen oder im Handbuch eine bestimmte Seite, ein bestimmtes Wort nachschlagen.
Ich habe gute Nachrichten für dich, Markus. Diese Spiele, von denen du gerade so schwärmst, ja, die lassen sich wieder spielen, und zwar im Browser. Denn jemand hat diese alten Games über das Internet Archive, ein Langzeitarchiv für digitale Daten verschiedenster Art, wieder zugänglich gemacht. Unser Autor Christian Grasse hat die Zeitreise zurück in die MS-DOS-Spielewelt unternommen.
Jazz, alter Hase. Mal schauen, ob du es immer noch drauf hast nach 20 Jahren. Ich spiele Jazz. Das ist ein quietschgrüner Hase mit rotem Stirnband, der blitzschnell durch die kunterbunte 2D-Welt Karottos flitzen und hüpfen kann. Oh, das hat wehgetan. Eine Maus hat mich angefallen. Karottos wurde wie viele andere Welten auch unterjocht von der bösartigen, diktatorischen Schildkröte Shell. Diese fiese grüne Schildkröte. Weil nun aber die tapfere Hasenbevölkerung von Karottos gegen Shells Tyrannei aufbegehrt, nimmt die fiese Kröte meine Hasenprinzessin Eva gefangen. Und die muss ich, natürlich mit einer Laserkanone bewaffnet, befreien.
Oh, Doppelschusstechnik. So, ich mach euch fertig, ihr fiesen Ratten. Oh, ich habe nur noch 16 Schuss, da muss man ja aufpassen. Und hier ist natürlich eine Karotte. Wenn ich die aufsammle, jam jam, sagt der Hase.
Ob ich es jemals geschafft habe, Eva zu retten? Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich Prehistoric 2 bis zum bitteren Ende gezockt hatte. Das Spielprinzip ist ähnlich wie das von Jazz. Hier bin ich allerdings kein Hase, sondern ein dickbäuchiger, wenig bekleideter Urzeitproll, der wie ein Wahnsinniger mit einer riesigen Keule umherirrt und alles und jedem auf den Kopf prügelt.
Ach, genau so war das. Also wenn ich jetzt hier mit meiner Keule in so ein geheimes Fach schlage, an so einem Stein, beziehungsweise zwischen Stein und Busch, dann kommt Bier mir entgegengeflogen in Gläsern, was ich einsammeln kann.
Unzählige Stunden habe ich damit in meiner Kindheit und Jugend verbracht. Eigentlich unglaublich, aber leider wahr.
Ja, auch das ging früher einfacher. 80 Megabyte Platz bot die Festplatte meines 386ers. 20 Megahertz lieferte der Rechner, mit Turbo-Taste sogar 40. Monatelang habe ich mein Taschengeld gespart, um vom PC-Speaker auf eine Isar-Soundkarte aufzurüsten. Weitere 3 Monate für 4 Megabyte Arbeitsspeicher. Jede Nachrüstung wurde zelebriert mit neuen Spielen, die mit der getunten Hardware endlich ruckelfrei liefen. Draufspringen. So, weiter. Im Haus nebenan wohnte mein Freund Rolf. Immer wenn ich ihn zu Hause besuchte, zeigte er mir ein neues Spiel. Eine aufregende Zeit war das. Und dann flimmerte plötzlich das hier über seinen Röhrenmonitor. Der erste Ego-Shooter der Computerspielgeschichte. Als ich 1994 davon erfuhr, wurde Wolfenstein gerade bundesweit beschlagnahmt und indiziert, weil das Spiel Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet hatte. Kurz gesagt, ging es darum, Nazis abzuknallen. Und ich werde beschossen! Ach, Mensch! So, jetzt aber, komm her hier, ich mach dich fertig. Ah! Okay, das hat aber gerade so... gerade so noch geklappt. Ich habe noch 3% Lebensenergie. Oh, was ist das? Ein Hähnchenbraten kann ich einsammeln. Also hinter jeder Ecke verbirgt sich hier irgendwas zu essen. Ich bekam das Spiel auf mehreren Disketten. Die waren, wie damals üblich, komprimiert und man musste alles per Kommandozeile mit dem ARJ-Verfahren entpacken. ARJ-X, A:// Dateiname auf der Diskette, C:// Pfad des Spiels auf der Festplatte, -R, damit die Unterverzeichnisse mitlaufen, und dann war da noch -G, falls die Datei mit einem Kennwort geschützt war. Oh, diese fiesen Hunde. Wie habe ich die gehasst früher? Diese fiesen Schäferhunde. Und dann liegt hier immer auch noch so Hundefutter von denen rum. Das kann ich auch essen. Also, Hundefutter. Immer wenn mir das mit dem Rumballern bei Wolfenstein, Doom oder Duke Nukem zu viel wurde, habe ich zur Ablenkung ein weniger brutales Spiel gestartet. Meistens war das Stunts, ein Autorennspiel, das eigentlich ziemlich langweilig und mies war. Aber es hatte einen Rennbahn-Editor. Das ist schon echt cool. Immer noch. Man konnte sich seine eigene Rennstrecke bauen, das war absolut einzigartig. So groß bauen, wie man wollte. Beziehungsweise so lange, bis der Rechner abstürzte und alles weg war. So, jetzt öffnen sich die Türen meines Lastwagens. Mein Auto rollt hinunter. Ich sitze direkt am Steuer und kann losfahren. Und los geht's.
Ja, so waren sie damals. Hast du davon irgendwas mitbekommen, Frau Sickert?
Ja, so ganz am Rande noch. Aber so wirklich gespielt habe ich davon nichts.
Ich finde ja erstaunlich, dass der Herr Grasse sozusagen sehr actionorientiert ist. Also nur Hüpfspiele und Ballerspiele. Ich habe ja als das Archiv erschienen auch sozusagen sofort geguckt, ob es Might and Magic 3 gibt. Ein ganz altes Rollenspiel, was super aufwendig und super lange ist.
Weil du mehr der Rollenspieltyp bist, richtig?
Ich bin so eklektisch. Ich spiele alles. und konnte es tatsächlich auch spielen, aber nur für einen Tag. Und da war noch ein Fehler drin, habe ich hingeschrieben und meinte, ja, den Fehler können wir beheben, aber wir mussten das Spiel löschen, weil das wird noch verkauft auf einer anderen Plattform. Also man findet da nicht alles, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr reichhaltige Sammlung. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
Würdest du auch sagen, das ist auch was für Leute, die keine Ahnung von MS-DOS-Spielen haben, weil sie es nie gezockt haben?
Also nur, wenn man sozusagen historisches Interesse hat, weil die ganz viele Sachen altern dann nicht so richtig gut, sondern man merkt den halt schon an, die sind halt irgendwie 20 Jahre alt und fallen halt schon auseinander am Rand. Aber wenn man historisch interessiert ist, dann kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist auch sehr einfach zu bedienen tatsächlich.
Wir fallen ja jetzt auch so langsam hier auseinander. Breitband ist schon wieder fast zu Ende. Ich bin ja sehr gespannt, was unser Breitbandbot eigentlich dazu sagt, den wir programmiert haben, damit er heute unser alter Ego für die Sendung ist. Also ich habe ihn mal gefragt und er sagt... Stimmt, es geht erstmal mit Medienethik weiter. Aber im Hintergrund ist bei uns was dabei. Okay, das findet also der Breitbandbot zum Ende von Breitband.
Ich habe ihn auch gefragt, was das Fazit sei. Er hat erst nichts Hilfreiches geantwortet, sondern so einen Mischmausch aus alten Sendungsankündigungen. Und auf die Frage, dass es nicht sehr hilfreich ist, ob er es nochmal erklären könnte, meinte er, wir können es aber dennoch weitergeben. Ich glaube, der hat auch schon Feierabend irgendwie.
Das glaube ich auch. Dementsprechend verabschieden wir uns auch in den Feierabend, danken Ihnen fürs Zuhören. Den Podcast zur Sendung gibt es auch gleich im Anschluss auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Hier geht es dann erstmal gleich weiter mit den Nachrichten und dann mit dem Theatermagazin Rang 1. Heute mit Andri Mumotz, der mit Kai Voges über das Theater im digitalen Zeitalter spricht. Könnte fast bei Breitband sein.
Wir schicken Sie mit einer letzten Netzmusik und Tanzmusik ins Wochenende. Die kommt noch einmal von der Compilation-Reihe Hitteli, und zwar Stomp von Peaks, geradezu klassischer Funk-Gitarren-House-Tunes. Auf Wiederhören sagen Markus Richter
und Theresa Sickert.
Tschüss.
Tschüss.